Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Das Buch in einem Satz, Christina, wie würdest du das beschreiben?
Okay. Ninshof zu lesen ist wie sich die Flugreise über den Atlantik nach Stars Hollow zu sparen.
Bringt das Ganze ziemlich auf den Punkt.
Findest du?
Ja, finde ich. Ah.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute geht's los mit unserer Buchbesprechung. Wir sprechen heute über Ninshof von Johanna Seebauer. Das ist erschienen im Dumont Verlag im Jahr 2023. Ich schaue nämlich gerade wieder Gilmore Girls, daher kommt die Anspielung für alle, die es noch nicht wissen. Das ist von diesem Skurrilitätsfaktor natürlich das andere. Das eine spielt in einem US-amerikanischen Dorf irgendwo in Massachusetts, ist auch fiktiv. Das andere spielt irgendwo in Österreich, ich würde unterstellen im Burgenland, in einem fiktiven Dorf im Burgenland. Aber kommt hin.
Ja, ähnlicher Vibe.
Magst du uns vielleicht für unsere ZuhörerInnen die Inhaltsangabe erst einmal geben, damit wir alle auf demselben
Sicher, natürlich, aber vielleicht zuerst zu Frau Seebauer selber.
Mhm, gute Idee.
Die ist 1988 geboren, eine österreichische Schriftstellerin, eben im Burgenland aufgewachsen, daher kommt ja. Das Burgenland. Ninshof ist ihr Debütroman, 2023, wie du gesagt hast, im Dumont Verlag erschienen. Und erzählt die Geschichte eines Dorfes irgendwo in Österreich, das vergessen werden möchte. Es liegt an der österreich-ungarischen Grenze und hat sich nie wirklich mit der modernen Welt angefreundet. Es gibt in dem Buch drei Männer, den Bürgermeister, den Valentin und den über 100-jährigen Sipsep. Und die verfolgen einen sehr ungewöhnlichen Plan. Sie wollen das Dorf gründlich aus dem kollektiven Gedächtnis löschen, sodass die Welt es vergisst. Ihre Motivation ist die Sehnsucht nach absoluter Ruhe und Freiheit und unbehelligt von Touristen, Internet und den Zwängen der Zeit zu sein. Aber da brauchen sie Unterstützung und da finden sie die alte Erna Rohdiebel, von der sie glauben, dass sie das Freiheitsgefühl im Blut hat. Erna hält die Idee zwar für Unsinn, doch ist auch dann irgendwie ein bisschen neugierig und schließt sich dann diesen selbsternannten Obliviisten an. Und diese Obliviisten setzen ihren Plan konsequent um. Es werden Straßenschilder entfernt, Seiten aus Bibliotheksbüchern gerissen. Das geht ganz und gar nicht, finden wir natürlich. Internetseiten werden verschwunden. Man wird dort unerwünschte Besucher vergraulen. Radfahrer werden zum Beispiel mit komischem Gestank in die Flucht geschlagen. Also ja, da geht's dann schon ziemlich zu. Alles scheint nach Plan zu laufen, bis neue Bewohner in der Stadt auftauchen.
Die Zurgrossen.
Ja, genau. Die Filmemacherin Isa Bachgasser und ihr Irrziegenzüchter, ihr Mann, der Silvano Mezzaroni.
Silvano Mezzaroni.
Genau. Und die sorgen für Unruhe, denn die haben ihre eigenen Vorstellungen, was man denn mit Ninshof machen soll. Und so nimmt ein sehr turbulenter Sommer seinen Lauf.
Genau, und es ist ja auch total ein sommerliches Buch, finde ich.
Ja, total. Wie hat's dir denn gefallen? Wie ist es dir dabei gegangen, Christina, wo du das Buch gelesen hast?
Also ich finde, es ist ein sehr erbauliches Buch. Es macht gute Laune und es ist wunderbar skurril, deswegen die Anspielung auf Stars Hollow vorhin. Es ist sehr witzig geschrieben, ironisch und aber auch warmherzig und das habe ich sehr mögen. Deswegen habe ich das Buch wirklich sehr genossen. Es war teilweise sehr absurd und dann aber wiederum auch geerdet, weil gefühlt kennen wir so ein kleines Dorf in Österreich alle ein bisschen. Ich habe mir dann gedacht, ich kenne nicht nur so ein Dorf, ich wohne in einem solchen Dorf in Österreich. Und wie die Erna Rohdiebel habe ich mir auch schon mal im Sommer gedacht, die wird gerne, ganz am Anfang vom Roman, möchte sie sich ja reinschleichen ins Swimmingpool ihrer Nachbarin, die auf Urlaub ist. Und hey, wer kennt's nicht richtig? Und ich finde ja, dass am besten die Art von Regionalromanen ist, die, wenn sie Land und Leute gekonnt nachzeichnen und das gelingt dem Text, aber gleichzeitig habe ich es ein bisschen als romantisiert empfunden, romantisiert überzeichnet, möchte ich sogar sagen. Das macht aber in dem Fall die Beobachtungen umso schlagkräftiger. Und die Figuren Es ist jetzt eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe vor der Aufnahme. Die Figuren leben noch mit mir. Also die trage ich noch mit mir rum und das ist immer ein gutes Zeichen. Genau, und das wird eine meiner Lieblingsstellen war es, wo die Oblivisten dann der Gemeindewebsite an den Kragen gegangen sind. Kommt einem dann schon sehr bekannt vor.
Aber da gibt es ein paar so Szenen, wo man sich kaputt lacht mit den Figuren und über die Figuren.
Damit die Leute sich noch einmal auskennen, welche Figuren die wichtigsten sind. Die Erna Rothebel, das ist die Alteingesessene. Und ich würde jetzt einmal grob sagen, auch unsere Protagonistin, oder?
Ja, der größte Teil vom Roman spielt irgendwie, also man sieht es durch ihre Augen ein bisschen. Mhm. Sie wird dann eben auch involviert in das Ganze und hat dann aber auch eben mit diesen, wie hast du gesagt, die Zurgrasten.
Die Zurgrasten.
Hat dann auch mit den Zurgrasten zu tun.
Das seien die Zurgrasten, das seien die Isa Bachgasser und der Silvano Mezzaroni. Eben das ist die Eheleute aus Wien. Sie ist Dokumentarfilmemacherin, was natürlich so ein bisschen den Oblivisten wiederum zuwiderläuft. Und dann noch der Bürgermeister, der keinen Namen hat, der ist der Bürgermeister. Der Sipsep, der schon so alt ist, dass keiner mehr weiß, wie alt er eigentlich ist. Und dann der Valentin, der sozusagen in diesem Oblivisten-Trio die jüngere Generation darstellen soll. Das war ein relativ junger Mann. Was ist dir denn aufgefallen an dem Text?
Also mir hat es auch total sehr gut gefallen. Es war extrem unterhaltsam, unterhaltlich.
Unterhaltlich?
Unterhaltlich.
Gibt's das Wort?
Gibt's das Wort? Ja, das finden wir danach raus. Okay. Das googeln wir dann. Okay. Es geht natürlich, so wie man das bei der Zusammenfassung auch schon liest, es geht oder hört, da geht's ja wirklich auch um die Frage nach dem Vergessen und die Freiheit, die dieses Vergessen mit sich bringt. Während die moderne Welt nach Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Vernetzung strebt, geht Nintschow dann den entgegengesetzten Weg. Mhm. Die wollen eben vergessen werden und sie rühmen sich damit, vergessen zu werden. Die Oblivisten, diese drei Herren da eben und die Frau Rothebel, die glauben, dass wahre Unabhängigkeit nur dann erreicht wird, wenn niemand mehr von ihnen weiß. Was meinst du, Christina? Mhm. Was ist deine Reaktion auf den Oblivismus? Ja. Für mich, also das hat das Ganze irgendwie skurriler, lustiger und humoriger gemacht.
Volle. Also es ist ja schon sehr märchenhaft dargestellt und es soll auch witzig sein. Da kommen wir mal später noch drauf, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber ich glaube, dass jetzt dieser Wunsch, dass sich ins Private zurückzuziehen in diesen turbulenten Zeiten, die ist ja auch was inzwischen grundsätzlich viel beobachtet ist. Also das ist was ich gut habe nachvollziehen können. Auch diese allgemeine Beobachtung, dieser Rückzug ins Private, der gerade einfach stattfindet, ich finde, das greift der Roman auf, aber eben auf eine sehr charmant ironische Weise. Das hätte er ja ganz anders machen können. Das hätte in eine ganz andere, düstere Richtung gehen können und das hat der Text aber eben nicht gemacht. Und in diesem skurrilen Ton, von dem wir ja schon so viel reden, liegt für mich auch so ein Kommentar über den Aberwitz von diesem Vorhaben. Das heißt, es nimmt so ein bisschen vorweg, wie unmöglich das natürlich eigentlich ist. Darin liegt ja so ein bisschen das Absurde. Und die möchten diese alte Zeit zurück, die Bewohner, eben gerade unsere drei Oblivisten. Die Erna schwingt ja so ein bisschen mit, habe ich das Gefühl. Die ist mehr so, ist ja mehr unsere Augen. Die wollen vor dem Internet sein, vor dem Trendrad fahren. Also sie regen sich ja so wunderbar über die Rennradlfahrer auf. Da muss ich auch lachen, weil ich wohne auch neben einer Straße, wo sehr viele Rennradfahrer den Berg auf wie hecheln. Ich meine, heutzutage wäre es wahrscheinlich Gravelbike. Und ich finde, dass die österreichische Literatur sich sehr oft, gerade die neueren Romane die Romane, die ich zuletzt gelesen habe, sich mit diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und eben Tourismus im weiteren Sinne oder eben auch was in dem Fall auch Technologie so ein bisschen bewegen. Und dann aber, wie Tradition auch vermarktet wird, weil Nintschow ist ja irgendwie auch so ein Tourismusgebiet, nicht im eigentlichen Sinne, sondern es ist mehr so ein Ausflugsziel. In dem Fall.
Ja, auf Durchfahrtsgebiet und halt Natur erleben dort in der Nähe. Ich glaube, Nintschow an sich ist Dorf, genau. Aber halt die Umgebung drumherum.
Mhm, genau, wo die Radlfahrer halt immer durchfahren, weil man da so schön, weil es die Strecke so fein hergibt. Was es dann aber, das ist, macht den Roman für mich so sympathisch, weil was es dann aber heißt, in so einem Gebiet zu leben und wie sich das dann anfühlt, wenn man vielleicht auch ein bisschen aus dem eigenen Lebensumfeld oder aus dem eigenen Rhythmus und Groove so ein bisschen gedrängt wird. Als Innsbruckerin kann man das vielleicht auch noch einmal ganz anders nachvollziehen, wo man, man geht in gewisse Lokale nicht oder man geht halt
in die Altstadt.
Ja, man geht nicht in die Altstadt.
Sachen.
Genau. Und wie gesagt, der Ton nimmt für mich eben vorweg, nein, man kann das natürlich nicht machen. Man kann nicht zurück in die gute alte Zeit, was auch immer das sein soll. Und das macht aber den Wunsch darüber nicht weniger nachvollziehbar und es menschelt.
Was ich halt auch noch interessant gefunden habe an dem Ganzen, dass es aber auch so, obwohl es eben dieser unter Anführungszeichen Heimatroman ist und dieses alte Dorf mit so alteingesessenen Bewohnern, hat es dann doch mit so Normen und Traditionen gebrochen. Mhm. Eben, Ninschow bricht da ein bisschen mit gängigen Konventionen. In der Gesellschaft, bei uns ist es ja generell, gilt das Vergessen oft als etwas Negatives. Man möchte in Erinnerung bleiben, auch für die Nachwelt und Spuren hinterlassen. Aber Ninschow stellt das Prinzip ein bisschen auf den Kopf. Aber auch eben in anderen Aspekten, muss man sagen, spielen sie ein bisschen mit die traditionellen Rollenbilder. In Ninschow ist es zum Beispiel gängig, dass der Name des Mannes nicht weitergegeben wird, sondern der der Frau, ergänzt aber mit dem Suffix er. Mhm. Das heißt, in einer Rodiblers Familie sind es dann nicht die Rodibles, sondern die Rodiblers. Ihr Mann heißt dann Ferdinand Rodibler, nach ihr. Das fand ich recht interessant, dass Ninschow hier damit eine neue Tradition schafft. Und das aber komplett selbstverständlich für alle Ninschhofer ist. Im Gegenteil dazu hat man dann eben diese moderne Filmemacherin, die Frau Bachgasser, diese vermeintlich moderne Frau, die ein bisschen ein komischer Kauz ist, weil sie das nicht gleich versteht und dieses alteingesessene System nicht verstehen will. Was war deine Reaktion auf die Umkehrung von gesellschaftlichen Mustern?
Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich habe schon gefunden, dass die Erna Rodiebel, die übrigens ja auch eine sehr alte, ungewöhnlich alte Protagonistin ist, was auch einmal echt erfrischend war, die habe ich als emanzipiert empfunden, ohne dass ich mir beim Lesen gedacht habe, boah, die ist ja voll Emanze, sondern die hat halt einfach gemacht, was sie gewollen hat, so. Und das war irgendwie schön.
Sie hat einfach ihr Ding gemacht.
Ja, genau. Zum Beispiel, das ist auch, habe ich ja schon gesagt, beginnt der Roman, sie bricht im Sommer in den Garten der verreisten Nachbarn ein und ist so freiheitsliebend und geht dann einfach so mit dem Flow und macht sich da nichts draus. Ja, das, aber so, mir ist es mit den Rollenbildern gar nicht so aufgefallen. Hast du das Gefühl gehabt, dass der Roman das kommentiert hat?
Ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, eben gerade dadurch, dass eben die Leute aus Wien, die ja so modern sind und so, und eben gerade durch diese Sicht von der Bachgasser, die eben so modern dargestellt wird.
Als dann Frau
kommt
meinst
sie,
du jetzt.
Als Frau, genau. Ja. Und dann kommt sie da rein und auf einmal ist es umgedreht und ihr kommt es ganz komisch vor und sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll.
Was genau ist umgedreht?
Dass die Nachnamen von die Frauen kommen und nicht von die Männer beim Verheiraten. Und das war so etwas, wo man schon gemerkt hat, ah, okay, es ist ein älteres Dorf und das sind gewisse Traditionen, aber das heißt nicht, weil es alt ist, ist es dann in dieses patriarchale System eingegangen.
Es war sozusagen die Intention, vom Text mehr zu suggerieren, auch wenn es ein Dorf ist, heißt es nicht, dass es hinterwäldlerisch sein muss.
Genau.
Das ist also, wie du sagst, mit den Konventionen zu brechen, oder ich würde sogar eher sagen, mit diesem Vorurteil, oder? Also in Wien ist man so aufgeklärt in der großen Stadt, aber hinten im Dorf geht es ganz anders zu. Und das war ja, das hat ein bisschen gebrochen.
Ja, ja. Absolut. Mhm. Okay. Und Ninschow spielt ja auch bewusst mit der Frage, was wirklich ist und was nicht. Du hast sie ja schon erwähnt, die Irrziegen, die bei der Geburt leuchten, diese Feigen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, muss ich sagen.
Puscha. Puscha-Feigenschnaps. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Das hat seine Vorteile.
Die gibt's nur dort angeblich. Oder eben der uralte Sipsep, der ist über 100. Also vieles scheint erfunden, doch das ist eigentlich egal. Die Geschichte selbst wird zur Wahrheit, weil sie erzählt wird. Die Macht des Erzählens wird eben auch angesprochen. Wir haben auch schon gesagt, die Isa Bachgasser ist ja Filmemacherin. Die will auch Sachen weitergeben und gegen das Vergessen arbeiten. Mhm. Und bezüglich Realität, die Figuren wirken oft fast wie Figuren oder Gestalten aus einer Legende. Fast als ob sie nicht nur reine Personen sind.
Was aus diesem Überzeichneten außerkam.
Genau. Die stehen dann eben auch oft für so Ideen oder Haltungen. Und oft werden auch die Namen der Figuren komplett genannt. Also meistens ist es so, dass dann von der Isa Bachgasser und nicht nur von der Isa die Rede ist. Oder eben immer von der Erna Rodiebel.
Ja, genau.
Das ist auch recht interessant.
Es schafft so eine Distanz zu den Figuren. Das irgendwie die Comedy dann, also die Komik darin dann nochmal verschärft dadurch.
Ja. Hast du von Anfang an gewusst, dass die Irzi und der Schnaps erfunden sind? Oder hat sie die eigentlich die Frage okay. überhaupt?
Also, ich habe ja gedacht, dass ich mich einfach einmal wieder in so typischen österreichischen Geschichten nicht auskenne. bei den Irrziegen war mir schon klar, dass da nichts leuchtet. Also dass die Ziegen grundsätzlich nicht leuchten, egal wie irre sie sind, das wusste ich. Aber der Text, und da hast du recht, transportiert diese Absurditäten mit so einer Trockenheit.
Und Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlichkeit und aber auch wiederholt und wiederholt. Und man muss sich vorstellen, wie der Silvano Mezzaroni sich da einsteigert in seine Irrziegenzucht und die Isa Bachgasser das dann in ihrem Kopf kommentiert und da so voll davon genervt ist und wie dann auf einmal die Erna Rodiebel daherkommt und das halt aus ihrer Perspektive auch noch einmal kommentiert. Und dann hast du plötzlich... passiert was mit dir, also mir ist es zumindest so gegangen und ich weiß von zumindest einer anderen Person auch, dass immer dann beide, das war die Person, eine liebe Nachbarin, der ich das Buch erfolgreich empfohlen habe, dann sind wir beide am Bahngleis gestanden und haben gesagt, hey, hast du geschaut, gibt es Irrziegen wirklich? Und ich gesagt, ich glaube nicht, aber ich habe das Bedürfnis gehabt zu googeln. Und dann, ich glaube, irgendwann habe ich es mal gegoogelt, es gibt keine Irrziegen. Okay, wir wissen, es gibt keine Irrziegen, aber das war so, ja, hätte es sein können.
Ich habe auch gedacht, ich kann mit Tieren sowieso nicht aus, da war ich so, ja, die wird es schon irgendwo geben da in die Anden oder frag mich nicht. Ich habe es nicht großartig hinterfragt, aber am Anfang werden sie nur als Irrziegen erwähnt, aber nicht näher darauf eingegangen. Habe ich so das Gefühl gehabt zumindest. Und dann aber, wo sie dann eben... Dann ist angefangen, dass es komisch worden ist, dieses Viech. Ja. Und irgendwann war es so, okay, na, da kann irgendwas nicht stimmen.
Es ist so immer absurder geworden und es hat sie eigentlich, also der Text baut es total geschickt auf. Von es ist noch realitätsnah zu, es wird immer skurriler. Und das macht es auch dann so ein bisschen so cool. Aber beim Buszerfeigenschnaps, bei dem würde ich argumentieren, sagen, vielleicht ist das ja eine burgenländische Geheimspezialität oder so.
Von der niemand was weiß, ja.
Von der ich nichts weiß. Das, genau. So wie das Zirbenkissen in Tirol.
Genau, das ist ja auch noch.
Aber das nimmt es natürlich auch so ein bisschen auf die Schippe.
Ja. Ja, genau, eben. Man spielt ein bisschen mit dieser Frage nach der Wahrheit. Und letztlich stellt Ninschow nicht nur die Frage, ob man sich aus der Welt tilgen kann, sondern auch, ob es überhaupt darauf ankommt, was denn wirklich ist. Die Geschichte selbst schafft eine eigene Realität und das Erzählen allein hat schon eine gewisse Wirkung erzielt. Was wahr ist und was erfunden, verliert ein bisschen an Bedeutung, die Geschichte eben an sich steht. Am Anfang war ich da so ein bisschen so, na, das ist ja wichtig, ob die Sachen tatsächlich passiert sind oder nicht. Und irgendwann im Laufe der Geschichte denkt man sich, aber sie sind so charmant, ich will gar nicht wissen, ob sie echt waren oder nicht. Das ist gar nicht mehr so relevant für mich. Und deswegen war das Buch für mich fast so eben moderner Heimatroman, nach dem Motto, man kann sich die Heimat auch modern denken. Mhm. Wie war das für die?
Also ich finde, im Kontext von so einem netten Roman, der natürlich die Intention hat, märchenhaft zu sein, spielt die Wahrheit natürlich überhaupt gar keine Rolle. Und dann lässt man sich da auf diese Art von Mythenbildung auch ein. Wobei, falls die Frage im Raum steht, ist Wahrheit wichtig, dann ja, unabhängig von Fiktion. Aber es gibt sehr, sehr viele Anti-Heimat-Romane in der österreichischen Literaturlandschaft. Und zu gutem Recht gibt es viele Dinge, die aufgearbeitet gehören und kritisiert gehören. Und da kommen dann oft eben auch Dorflandschaften nicht gut weg. Und Ninschow macht es aber eben nicht. Ich habe das Gefühl, auch aus sich gegen den Anti-Heimat-Roman stemmend, das ist so ein liebevoller Umgang mit diesem Stadt-Land-Gefälle. Und ja, also und aber auch gleichzeitig natürlich ganz unkritisch und unpolitisch schon, aber das ich finde, kann man dem Roman wunderbar verzeihen, weil es einfach so liebevoll ist. So, Pia, wir sind am Ende unserer Buchbesprechung angelangt. Was ist denn unser Fazit?
Für uns beide, glaube ich, ist es durch und durch empfehlenswert, vor allem eben als Debüt. Man hat liebevoll leicht überzogene Figuren mit vielen skurrilen Eigenheiten. Die werden da so wunderbar perfekt gezeichnet. Der Humor ist liebevoll und absurd, ufert aber nicht aus. Es ist eine warmherzige Lektüre, leichtgängig und auch nicht substanzlos für uns. Also vielleicht die perfekte Sommerlektüre.
Genau. Ja, cool. Also ich habe keine Sekunde des Romans, den ich mit dem Roman verbracht habe, bereut, muss ich sagen. Ist immer ein gutes Zeichen.
Na, ihr wollt immer weiterlesen.
Übrigens auch das Debüt von der Johanna Seebauer, gell?
Eben, genau.
Das. Ja, also das muss man auch nochmal sagen. Also ich freue mich schon extrem, wenn sie einen neuen Roman rausbringt. Ja, und bevor wir jetzt abschließen, haben wir uns noch gedacht, wir haben ein paar Leseempfehlungen zusammengetragen, Sachen, die wir gerade so nebenher noch am Lesen sind. Pia, magst du anfangen?
Etwas, was wir das letzte Mal erwähnt haben, bei unseren Entstehungsgeschichten, da haben wir über Dracula geredet und dann habe ich so Lust drauf gehabt und habe ich wieder angefangen, Dracula von Bram Stoker zu lesen, aber nicht regulär, wie man sonst so liest, sondern über Dracula Daily. Das ist ein Newsletter, wo man die Briefe und die Zeitungsausschnitte des Briefromans in Echtzeit, also wie im Roman, bekommt. Und da kriegt man halt alle paar Tage so eine Mail. Es ist ein bisschen eine andere Art, ein Klassiker zu lesen, aber ich habe es schon angefunden. Vor allem in so kleinen Happen ist es dann auch recht leicht verdaulich.
Und das läuft gerade, oder?
Genau, es läuft gerade.
Ist kostenlos?
Ist kostenlos, genau. Der Jonathan ist gerade irgendwo im Schloss und weil ihm kommt schon komisch vor.
Okay. Also du lest es so richtig Tag für Tag mit.
Genau.
Kriegst du so einen Brief vom Jonathan? Das ist, Jonathan Harker ist der Protagonist in Dracula. Oder vielleicht ist Dracula der Protagonist in Dracula. Cool.
Genau. Und du? Was liest du gerade?
Gelesen habe ich Hunchback von der Sao Ichikawa. Das ist eine japanische Autorin. Da handelt es sich um eine Novelle, die sich mit der Sichtweise der körperlich schwer beeinträchtigten Protagonistin auseinandersetzt. Da geht es um Autonomie und Sexualität, auch in der Behinderung und auch um das Thema, so ein bisschen mehr nebenher, Pflegenotstand in Industrieland Japan. Ist ja auch für uns ein aktuelles Thema, hat sich auch sehr viele Parallelen gelesen. Wie gesagt, ein sehr, sehr kurzes Buch. Die japanische Autorin hat angeborene Myopathie und das war dann irgendwie so im amerikanischen Raum sagt man Own Voices Roman, habe ich noch nie gelesen von einer Autorin, die diese Krankheit auch hat und die aus ihrer Sichtweise literarisch schreibt, und das war ein totales Leseerlebnis. Es ist wirklich kurz. Ich finde, ehrlich gesagt, jeder sollte das lesen. Und das hat auch den renommierten Akutagawa Literaturpreis in Japan gewonnen, steht auf der Longlist vom International Booker Prize. Das ist ein großer Preis in Großbritannien. Wow. Also es ist schräg. Es ist, es bläst dann weg, weil man die Perspektive und die Emanzipiertheit, mit der da geschrieben wird, sicher nicht jeder gewohnt ist.
Das klingt einmal interessant. Und die japanische Literatur ist ja sowieso im Moment sehr in, muss man sagen.
Genau. Und es ist aber kein Wohlfühlroman, das möchte ich vorwegnehmen. Kein Buchladen mit Katze.
Ja, dann sag mal danke fürs Zuhören und freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bitte denkt drauf, uns zu abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Schreibt uns eure Meinung zu Ninschhof auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Da könnt ihr uns auch gerne Themenwünsche hinterlassen. Auch für alle anderen Formate im Vorwort. Und ihr könnt uns, erreicht uns auch über Instagram auf stadtbibliothek.innsbruck. Schönes Lesen wünschen wir.
Tschüss. Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.